Ja, ich möchte heute eine Stelle aus Johannes 1 betrachten. Johannes 1 ab Vers 43. Lass uns die jetzt mal lesen. Am folgenden Tag, Vers 43, wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Soweit. Unser liebster Herr Jesus, wir haben dein Wort gelesen. Manchmal verbinden wir damit verschiedene Gefühle, Gedanken, Herr. Faszination oder Unverständnis, vielleicht auch Dinge, die wir uns ausgedacht haben oder gehört haben. Siehst auch, wie es mir geht, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Gemeinde vor Fabeln schützt. Aber möchte ich dich bitten, dass du uns trotzdem lehrst, über dein Wort tief nachzudenken und auch das zu verstehen, was da drin du sagen möchtest, auch an die heutige Gemeinde, auch an die, die heute glauben, Herr. Bitte dich, dass du mich bewahrst und dass du auch die Gemeinde segnest durch dein Wort. Lieber Herr, du gibst hier auch eine Verheißung an den Nathanael oder an die Jünger. Ich möchte dich auch fragen, Herr, und ob du auch uns was vorbereitet hast, ob auch wir was sehen dürfen, worauf wir uns heute schon freuen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du uns das deutlich und verständlich machst, Herr, und bitte dich um deinen Segen und deinen Geist, dass er mächtig in uns wirkt, dass er den Boden umpflügt und dass wir fruchtbar sind, wie wir auch in der Bibelstunde gelernt haben, dass wir dein Wort hören und das tun, Herr. Amen.
Amen.
Hast du es schon mal gesehen? Hast du schon gesehen, was in der Zeitung steht? Das ist eine Redewendung. Das sagen wir, wenn wir uns über etwas freuen und das unbedingt mit jemandem teilen wollen, zum Beispiel. Oder wenn wir von etwas fasziniert sind, oder sogar wenn wir von etwas erschrocken sind. Bericht aus Ukraine zum Beispiel. Sagst du es auch? Sagst du diese Worte? Hast du es gesehen? Komm und sieh das dir an. Vielleicht willst du aber auch gerne zeigen, was du gerade gekauft hast oder was du selbst mit deinen Händen geformt hast, gebaut hast. Schau dir es mal an. Hast du es schon gesehen? Oder wenn mein Sohn steht, dann will ich auch immer so sagen: guck mal, schau mal, hast du das schon gesehen, wie er steht? Und ich möchte meine Freude teilen dadurch. In unserem heutigen Text werden uns zwei Männer vorgestellt. Also, wir werden auch mehr von Jesus erfahren, aber diese zwei Männer, die uns hier vorgestellt werden, die Jesus begegnen, diese beiden teilen etwas. Etwas, was sie verbindet. In gewisser Weise. Wir werden feststellen, dass sie beide irgendwie Suchende sind und dass sie etwas finden, was sie gesucht haben. Und das teilen sie miteinander. Als Philippus zu Nathanael kommt und ihm von Jesus berichtet, sagt er, wir haben den gefunden. Ja, das setzt voraus, dass jemand etwas gesucht hat. Von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Und dann sagt er, komm und sieh, komm. Lass uns diese Textstelle heute etwas genauer anschauen und uns am Ende auch zu der Frage hinwagen, ob nicht auch wir gerne sehen würden, was Jesus Nathanael verspricht oder diesem Ruf gern ausrufen würden. Schaut, da ist der Herr. Komm und sieh. Eine grobe Gliederung zu der Predigt. Zuerst werden wir die Berufung des Philippus betrachten. Dann vielleicht ein paar grobe Worte zu, wer ist überhaupt Philippus. Dann werden wir das Zeugnis von Philippus anschauen, das er an Nathanael gibt. Als viertes, wer ist Nathanael überhaupt? Dann werden wir Nathanaels Berufung betrachten. Und als sechsten Punkt, ich habe den Punkt genannt, vom Glauben zum Sehen. Lass uns dann über die letzten Stellen dann auch nachdenken. Erstens, die Berufung des Philippus. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen, heißt es da. Im nächsten Kapitel erfahren wir, dass da dass die Hochzeit von Kana stattfindet. Vielleicht ist es chronologisch hier aufgeschrieben. Kana ist tatsächlich ein Ort in Galiläa. Und hier wollte Jesus nach Galiläa reisen. Vielleicht ist er schon hier in Galiläa. Aber da heißt es, da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Vers 44, Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Und vielleicht kurz zum Kontext, die Verse davor, da wisst ihr es vielleicht noch, die Stelle hatte ich auch mal vor einer langen Zeit schon betrachtet, aber da geht es darum, wie zwei Jünger von dem Johannes des Täufers Jesus nachfolgen und dann Andreas, einer der Jünger von denen, holt seinen älteren Bruder Petrus dazu oder ja, und sie verbringen mit Jesus den ganzen Tag bis zum Abend. Und jetzt heißt es hier am folgenden Tag. Also das ist hier die Erzählung von den ersten Jüngern. Philippus, der hier erwähnt wird, den Jesus findet, laut dieser Übersetzung, die ich gelesen habe, ist einer der ersten Jünger. Zeitlich, die Jesus beruft. Ich finde persönlich, dass diese Übersetzung eher missverständlich vielleicht oder auch falsch gedeutet werden könnte. Einige Übersetzer schreiben und sagen, es ist auch besser so zu übersetzen, dass er Philippus aufsuchte. Ihn suchte er. Es war jetzt nicht etwas zufällig. Er ging eigentlich nach Galiläa, aber dann ließ er seine Pläne durcheinander bringen und fand plötzlich Philippus. Das meinen die Worte hier nicht. Also, man könnte es so übersetzen, er sucht Philippus auf. Ja. Das wird auch im Kontext hier eigentlich bei der Berufung der Jünger sehr, sehr klar. Und das gibt uns auch, zum Beispiel sagt Jesus zu Nathanael, ehe Philippus dich rief, sah ich dich. Also im Kontext, der Kontext wird zu verstehen geben, ja, es mag sein, dass eine gewisse Initiative bei den Jüngern erscheint. Doch Jesus gibt zu verstehen, dass er schon sah, dass er vorbereitet hat, dass er die Jünger beruft. Und Johannes, als der Evangelist von diesem Buch, sagt es an mehreren Stellen oder er bezeugt es an mehreren Stellen, dass Jesus das sagte. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch, sagt Jesus. Das ist kein Zufall, dass Philippus ihm auf dem Weg begegnet. Sondern das ist seine Absicht. Dieser Philippus soll Jünger Jesu werden. Kurz vielleicht noch zu dieser Berufung, wenn er ihn beruft. Es kann gut sein in diesem Kontext, dass wir sehen, dass Philippus ein Bekannter von Andreas und Petrus war. Und manche Ausleger sagen sogar, es könnte sein, dass er auch Jesus nicht das erste Mal sieht. Dieser Text macht das nicht so deutlich. Es ist relativ offen, aber hier erfahren wir, dass er auf jeden Fall berufen wird. Er kam auf jeden Fall aus dieser Stadt, wo Andreas und Petrus herkommen. Wer war dieser Philippus, den Jesus da aufsuchte? Kennt ihr Bibelstellen, die unseren Philippus beschreiben? Haben wir Bibelstellen über ihn außerhalb von Johannes Evangelium? Nur in der Auflistung. Nur in der Auflistung finden wir seinen Namen. Aber Johannes erwähnt ihn an mehreren Stellen. Zum Beispiel Johannes 1 hier, wo er Nathanael zum Glauben führt oder ihn einfach ruft, komm, komm und sieh. Dann sehen wir Johannes 6, da ist dieses Wunder der Brotvermehrung. Da ist die ganze Menge der Jünger und sie sollen, bekommen diese Aufgabenstellung, dass diese Menge ernährt werden soll. Und wer wird ausgewählt? Wem stellt Jesus die Frage? Unserem Philippus hier. Ich hatte schon mal das erwähnt. Es scheint so zu sein, dass dieser Philippus eine schlichte Natur hatte und er konnte sich nichts vorstellen und er wüsste nicht, dass es wäre unmöglich, sie zu ernähren. Außerdem, ja, es könnte sein, dass gerade diese Schlichtheit, dass Philippus den anderen Mut gegeben hatte, auch auf diese Frage eine Antwort zu suchen. Des Weiteren wissen wir von Philippus, dass er in Galiläa war. Und wir sehen zum Beispiel in Johannes 12, dass Griechen zu ihm kommen, weil sie sich erhoffen, durch ihn Zugang zu Jesus zu finden. Er soll sie vermitteln. Er versteht sie. Er ist auch in einer hellenistischen Gegend aufgewachsen. Er hat einen griechischen Namen, Pferdefreund, und ja, dieser Ort, wo er herkommt, ist scheinbar irgendwie eine Region im Norden zwischen See Genezareth und Küstenebene. Und soweit ich gelesen habe, haben zumindest mal einige dieses Gebiet den Bezirk der Heiden genannt. Das würde erklären, warum Griechen sich bei ihm Mut oder Hoffnung gemacht haben. Und zuletzt finden wir Philippus in der Abschiedsrede von Jesus. Philippus versteht dort nicht, wie Gott, der Vater, erkannt werden kann. Und er bittet, zeig uns den Vater. Ja, so Jesus gibt ein Bild und Philippus versteht es nicht und gibt sich damit nicht zufrieden. Nee, zeig uns das, ich verstehe das nicht. Sein Gemüt war sehr interessant und erfreulich. Ich denke, wenn wir hier die Berufung des Philippus betrachten und dass Jesus ihn ausgesucht hat, ein Mann von keiner großen Bildung wahrscheinlich, er konnte nichts Nathanael entgegensetzen, als Nathanael sagte, was soll aus Nazareth Gutes kommen. Ein Mann, der eigentlich keine Antworten hatte auf die Fragen von Jesus, aber der glaubte. Und für uns ist das Ermutigende, Jesus liebt uns unabhängig vom Ansehen der Person. Egal, welche Bildung wir haben und egal, welche Kleidung, welches Auftreten wir haben, das ist nicht das Entscheidende. Es gibt aber auch einiges, was an dieser Stelle sichtbar wird, was Philippus charakterisiert hat. Ich weiß nicht, ob du das merkst, wenn er diese Botschaft zu seinem Bekannten oder Freund Nathanael bringt. Hier, ich weiß, du wartest doch auf den Gott versprochen hat. Und diese Hoffnung hat scheinbar auch ihn ausgemacht. Er war in gewisser Weise suchend. Und an dieser Stelle sehen wir es immer wieder, das, was Jesus später sagt, wer sucht, der wird finden. Und lass uns das daraus lernen, wenn wir verstehen wollen, warum gerade Philippus vielleicht ein Jünger wurde. Es ist nicht er, es ist nicht seine überragende Leistung. Es ist Erbarmen Jesu und das Suchen, das erhört ist, wird. Viel wird nicht gesagt, Aber es ist beeindruckend, was Philippus tut. Ab Vers 45, unser dritter Punkt, das Zeugnis von Philippus, wenn wir das anschauen. Philippus, da heißt es, findet Nathanael und spricht zu ihm. Also vielleicht auch findet im Sinne von, auch den hat er nochmal gesucht. Wo ist er? Ich möchte es ihm schnell weitergeben. Ich lasse es jetzt nicht warten. Vielleicht begegnet er mir und ich sage es ihm. Sondern er findet ihn und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, heißt es da. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Ja, er hat diesen Mann kennengelernt, Jesus, der ihn berufen hat. Und dann, hier, das ist er, das ist er. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? In den Worten erkennen wir, dass diese beiden Männer eigentlich eine ähnliche Hoffnung haben, doch vom Wesen her unterschiedlich sind. Nathanael ist eher zynisch. Er ist vielleicht enttäuscht von dem, was er um sich herum sieht. Vielleicht von dem, was in Nazareth geschehen war. Philippus freut sich. Ich habe hier was zu teilen. Komm und sieh. Aber trotzdem, auch wenn er vielleicht hier etwas zynisch wirkt, es ist kein Mensch, der verbittert ist. Denn wir sehen in dieser Geschichte, in dieser Erzählung, dass auch Nathanael jemand ist, der eigentlich sucht. Wir haben den gefunden. Ja, also diese Hoffnung wird mit ihm geteilt und er nimmt sie an. Er hofft auch. Sie glauben an das Wort Gottes hier. Sie glauben daran, dass ein Messias versprochen wurde. Sie kennen beide Gesetze und die Propheten. Mehr oder weniger zumindest. Wenn wir diese Worte wahrscheinlich mit den Außenstehenden hier auf der Straße teilen würden und sagen würden, wir haben den Messias gefunden, von dem Mose spricht oder Propheten sprechen, würden wahrscheinlich unsere Leute eher so anlächeln und vielleicht überlegen, ob sie uns irgendwo hinschicken. Und so erkennen wir, dass eigentlich diese beiden ein riesiges Vorrecht hatten, zum Gottesvolk zu gehören, also zu dem ethnischen Israel zu gehören. Vorrecht hatten, das Wort Gottes zu hören. Vorrecht hatten, darin unterrichtet zu werden. Und auch das Vorrecht hatten, dass Gottes Wort in ihnen schon wirkte. Sie vorbereitet hatte vielleicht. Ich will damit sagen, diese Worte sind vielleicht nicht das genaue Rezept, um die heutigen Menschen zu erreichen. Aber etwas in diesen Worten ist doch etwas, was ich denke, viele Menschen teilen. Etwas ist in diesen Worten, dass zum Beispiel, wenn jemand tatsächlich erkennt, dass er in Schuld ist, dass etwas nicht in Ordnung ist in diesem Leben, dass er keinen Sinn findet in seinem Leben, dass es ungerecht vor sich geht in diesem Leben. Etwas ist in diesen Worten zu erkennen, was auch Lösung für uns und für unsere Nächsten heute ist. Da ist ein Retter. Da ist jemand, der das lösen kann, dieses Problem. Diese Probleme, die auch diese Männer, beiden Männer hatten, auch für die unseren ist Hoffnung. Ich denke, daran müssen wir bei Gott nach Weisheit fragen, wie wir das weitergeben können. Aber trotz des Zeugnisses von Philippus, das relativ schlicht hier erscheint, also es ist, und gewiss ist das so, dass Johannes, der Evangelist, es auch ein bisschen zusammenkürzt, auf die essentiellen Dinge vielleicht reduziert. Was war denn das, was du wirklich ihm gesagt hast? Ja. Was war denn das, was Nathanael wirklich verstanden hat? Vielleicht sind das nur diese Sätze, die wir hier lesen. Trotzdem, in seiner Schlichtheit ist das so beeindruckend. Denn zum einen sehen wir in diesem Zeugnis, wie gesagt, diese Essenz. Da ist ein Versprechen. Da ist jemand außerhalb unseres sichtbaren Bereichs. Gott. Und er hat versprochen, dass er einen Löser schickt für Probleme auf dieser Welt. Einen Retter. Und gleichzeitig sehen wir eben, dass implizit gesagt wird in seiner Botschaft, er erkennt den Fall der Schöpfung. Er erkennt, also Philippus, ohne vielleicht viel zu theologisch auszudrücken, ohne viel zu beschreiben, in seinen Worten ist diese Wahrheit da. Da ist der Messias. Zweitens sagt er, ja, wir haben ihn gefunden. Wir wissen, wer das jetzt ist. Und drittens, auch wenn vielleicht ein Einwand von Nathanael, also Nathanaels Einwand hier keine Antwort findet, weiß er die richtige Antwort auf, also, oder weiß er die Antwort auf die richtige Frage. Es ist interessant, dass Philippus geht nicht auf Nathanaels Einwand ein. Kommt denn da was, zumindest laut der Überlieferung von Johannes? Das scheint hier nicht so wichtig zu sein, dieser Einwand, den er vielleicht zweifelnd, zögernd, wohlüberlegend, in seiner eisernen Frömmigkeit. Und wir werden gleich noch über diesen Mann reden. Dieser Mann scheint irgendwie sehr vorbildhaft zu sein, fromm zu sein, rechtschaffen vielleicht zu sein. Vielleicht kann man es auch anders verstehen, wir werden gleich darüber nachdenken, aber Nathanael ist irgendwie, wird anders beschrieben, von der Persönlichkeit her. Und dieser kluge Mann sagt einen Einwand, was soll denn daher kommen? Philippus weiß keine Antwort darauf. Es gibt eine Antwort, es gibt tatsächlich Prophezeien für Nazareth, aber Philippus kennt sie nicht. Und das ist in Ordnung. Was sagt er? Komm und sieh. Komm. Ich habe es erlebt. Ich komm und sieh. Mehr war da nicht nötig zu sagen. Die Zweifel waren vielleicht nicht ganz ausgeräumt. Aber komm und sieh. Ist interessant. Ich denke auch, dass mein Zeugnis so werden sollte. Es ist nicht, manchmal gar nicht so wichtig. Es ist manchmal wichtig, Antworten zu geben, wenn ernsthafte Fragen gestellt werden. Doch viel wichtiger ist, dass wir das, was wir verstanden haben, was wir vielleicht schon erkannt haben von Jesus, einfach bekennen. Ich habe es erlebt. Ich habe es erfahren. Ich habe eine Freiheit, eine Lösung für meine Sünden gefunden. Komm und sieh. Das sollte vielleicht auch unser Zeugnis sein. Keine Redegewandtheit, keine schlauen Worte werden uns da helfen, Zeuge zu sein, sondern im Endeffekt, und das stellen wir auch an dieser Stelle fest, muss es Gott sein, der wirkt im Herzen. Und er wirkt bei Nathanael schon. Darf ich das ein bisschen? Ja, sein Zeugnis, also ich denke, von dem können wir wirklich lernen. Lass uns, ich denke, in der Absicht oder in unserer Berufung auch nicht vom Satan austricksen lassen. Denn retten können wir nicht, aber Zeugnis geben, das sollen wir. Nächste Fragestellung, Kapitel. Wer ist eigentlich dieser Nathanael, den er da sucht? Gewöhnlich wird Nathanael mit dem Jünger Bartholomäus, oder manche sagen auch Nathanael Bartholomäus als zusammen, also Namen, identifiziert. Und zwar eigentlich aus zwei Gründen. Also hier erfahren wir ja nicht unbedingt, dass er zu den Aposteln gehört, in dieser Stelle. Aber Nathanael, zunächst einmal, in Johannes 21 lesen wir, dass er doch dabei ist bei dem engeren Kreis der Jünger. Dass er dazugehört. Und zweitens sehen wir, dass bei der Auflistung der Jünger nach dem Philippus eben Bartholomäus kommt. Und diese beiden sind irgendwie zusammen. Die gehören irgendwie zusammen. In ihrer Berufung, in ihrer Aufzählung. Aber Gewissheit haben wir darüber nicht. Aber es scheint so zu sein. Wer ist Nathanael? Ich habe schon ein paar Worte zu ihm verloren. Er scheint irgendwie anders beschrieben Johannes scheint ihn irgendwie anders zu beschreiben. Auch dieser Mann scheint irgendwie da aus der Umgebung zu kommen. Und er ist selbst offensichtlich auch irgendwie dieser heidnisch oder also Galiläer aufgewachsen. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass er eigentlich Nazareth oder diese Städte eigentlich so in Frage stellt. Was soll denn da Gutes kommen? Irgendwie vielleicht pessimistisch. Vielleicht ist es wirklich ein Mensch, der sich über die Religion, über den Glauben, über die politischen Spannungen bewusst ist in dieser Gegend. Nach einer Lösung in seinem Herzen sich wünscht, sehnt. Vers 47 lesen wir, Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und er spricht zu ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Manche Übersetzer sagen, rechter Israelit oder weiß nicht, wie es bei euch steht. Ich muss gestehen, dass dieser Vers mir lange sehr schwer fiel zu verstehen. Was ist das für ein Mann, der von dem Jesus bezeugt, dass in dem kein Falsch ist? Vielleicht aber trotzdem zunächst, bevor wir auf die Deutung dessen kommen. Interessant ist auch noch die zweite Sache, dass überhaupt unterschieden wird, dass es einen rechten Israeliten gibt und offensichtlich auch einen, der unecht ist. Das ist nicht selbstverständlich. Diese Worte kommen hier aus Jesu Mund. Was für Ansätze gibt es, diese Worte hier zu verstehen? Die einen sagen, dass diese Worte vielleicht ironisch zu verstehen sind. Jesus würde nie so etwas sagen. Und wenn, dann würde es vielleicht so eine Art in... Er tut so, als ob er recht wäre. Ein lauter Mensch wäre. Ja, jemand, der vielleicht so eine Art so in vornehmer Art kommt. Aber für diese Deutung sehe ich persönlich gar keinen Kontext und gar keine Anzeichen. Auch bin ich der Meinung, wäre es unsinnig, zu Jesus das zu unterstellen, dass er als derjenige, der eigentlich für die Falschheit, als das Sühnelamm kommt, hier an der Stelle so eine unangemessene Bemerkung sagen würde. Das ist ja flapsig, so eine Art zu sagen, ja, der keine Falschheit hat. Genau das ist doch der Auftrag Jesu, genau deswegen ist er gekommen. Er würde darüber sicherlich nicht scherzen, oder? Oder ironisch sein. Scherzen vielleicht nicht unbedingt, aber... Ich denke, für Jesus wäre das Thema heilig. Und auch der Kontext, wie gesagt, es scheint ihn irgendwie ernst zu nehmen, diesen Nathanael. Johannes gibt hier nichts anderes zu verstehen. Manche nehmen diese Stelle und versuchen zu sagen, also das ist ein anderes Extrem, dass es doch besondere Menschen gibt, besonders heilige Menschen, die, ja, so wie Jesus hier sagt, fehlerfrei sind, ohne Sünde. Auch das ist meines Erachtens nach ein großes Unsinn. Das wird in mehreren Stellen sehr deutlich. Gott hätte in der Tat zwar Gefallen an solchen Menschen, wenn es die geben würde, die fehlerfrei sind, vollkommen sind, die sündlos sind vielleicht. Solche sind willkommen bei Gott, bei Jesus vielleicht, könnte man sagen. Doch die Realität und auch die Schrift bezeugt, dass wir Menschen, also die Schöpfung ist gefallen. Nathanael ist hier sicherlich nicht als der Vollkommene gemeint. Denn sonst bräuchte er auch vielleicht Jesus nicht. Ich denke, dass meines Erachtens nach liegt die richtige Weise, diese Stelle zu verstehen. Darin zu verstehen, dass er vielleicht in der menschlichen Perspektive zu Nathanael spricht. Dass er hier vielleicht auch Nathanaels Sicht anspricht. Der wahrscheinlich tatsächlich ein relativ frommes und Leben geführt hat. Also er bemühte sich, Gott wohlgefällig zu leben. Er glaubte an Gott. Er suchte Gott in seinem Willen. Ich denke, dafür gibt es sogar Anzeichen in diesem Text. Und zum einen sehen wir das eben daran, ja, also, dass dieser Name, den Jesus hier dem Nathanael gibt, ein rechter Israelit, ohne Falschheit, ist etwas, was daraus resultiert, dass er schon im Glauben lebt, auch wenn er vielleicht nicht die Erkenntnis hat. Und das sieht man eben daran, dass Jesus ihm selbst bezeugt, ich sah dich schon, als du da unter dem Feigenbaum saßt. Da ist schon etwas, Gott hat an ihn gedacht, er hat schon in seinem Leben vielleicht gewirkt. Ich denke, ich bin davon der Überzeugung, dass hier eine Lauterkeit gemeint ist oder ein Recht, das beschrieben wird, das eigentlich einen Gläubigen charakterisiert. Einen, der darunter leidet, dass an Gott nicht geglaubt wird, dass Unrecht ist, vielleicht da in seiner Gegend. Einer, der vielleicht in Gottes Wort sucht, wirklich nach dem Messias und nach seiner Erfüllung. Doch Nathanael ist trotzdem noch in einem Zustand, wo er zwar vielleicht an Gott glaubt, doch er versteht nicht, was die Rechtfertigung ist und die Grundlage für die Annahme von ihm zu Gott. Vielleicht zumindest nicht ganz. Ich denke, wir könnten viele Beispiele von unseren Erzvätern im Alten Testament oder von Glaubensvorbildern auflisten. Und ich denke, dass man durchaus sagen kann, Gott hatte Gefallen an ihm. Gott hatte Gefallen daran, dass sie Gott gesucht haben. An David zum Beispiel. Und ich würde denken, meine persönliche Deutung ist so, dass hier das so zu verstehen ist. Das ist ein Mensch, der als Gläubiger lebte, der auf Gott gehofft hat. Genau. Wenn ihr da vielleicht Einwände habt oder auch darüber nachdenken wollt, könnt gerne auf mich zukommen. Ich wäre sehr gespannt. Doch auch wenn Jesus das sagt, ist diese Aussage sehr, sehr verblüffend. Ein rechter Israelit. Und was sagt Nathanael? Er scheint irgendwie ein Mensch zu sein, der sich hierin selbst findet. Woher kennst du mich, dass du mich so bezeichnest? Vers 48 bis 49, da lesen wir, Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortet und sprach zu ihm, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Du bist der König von Israel. Was meint hier Jesus, wenn er von der Begegnung oder von dieser Situation am Feigenbaum erzählt? Warum sagt er nicht einfach, also wenn er sagen wollte, ich kenne dich schon seit deiner Geburt, seit der Formung in deinem Mutterleib, hätte doch das sagen können. Und die dritte Frage ist, warum löst die Antwort von Jesus solch eine Reaktion bei Nathanael aus? Na gut, hat er ihn halt am Baum gesehen. Was ist hier los? Manche meinen, dass vielleicht einfach diese seherischen Fähigkeiten Jesu, also etwas Wow, also den Nathanael erstaunten, beeindruckten. Und er deshalb so eine scharfe Schlussfolgerung zog. Ja, dann musst du von Gott kommen. Manche suchen vielleicht in diesem Bild des Feigenbaums eine Erklärung, dass es etwas Besonderes ist. Aber ich denke, dass es im Kontext hier mehr darum geht, dass für Nathanael selbst die Situation am Feigenbaum und was er dort, was für ihn wichtig war, relevanter hier zu sein scheint. Also es scheint für Nathanael, also dort war was passiert an diesem Baum. Und es war eigentlich keinem bewusst, keiner wusste es außer ihm. Er suchte die Abgeschiedenheit. Das ist meine Deutung. Das heißt nicht, dass es in der Worte steht, aber ich deute so. Er suchte die Abgeschiedenheit. Und da fand er diesen schattigen Platz vielleicht. Dort betete er und suchte nach Gott. Vielleicht fragte er nach seiner Führung, nach seinem Rat. Vielleicht las er die Propheten und ihm wurde darin Gottes Wort offenbart. Vielleicht gab er ein Gelübde seinem Gott. Es scheint so zu sein, dass er dort mit Gott war. Weil kein anderer könnte es wissen, außer wenn es wirklich der Sohn Gottes ist. Versteht ihr? Die Reaktion von Nathanael macht klar, wie besonders die Situation war für Nathanael. Das, was da geschah. Wir wissen nicht genau was und alles unterliegt eigentlich einer Spekulation. Was aber deutlich ist, ist, dass eben Jesus es wusste. Und für Nathanael war plötzlich klar, das ist der Sohn Gottes. Es scheint so zu sein, dass er Gott dort angebetet hatte. Und jetzt erkennt er hat in dieses Geheimste, in diese vielleicht so eine Art, in dieser Demütigung vor Gott, hat dieser Jesus mich gesehen. Er weiß, wer ich bin. Und da verstand er auch, das ist wirklich dieser Mann. Interessant. Philippus sagt, komm und sieh. Und er kommt und er sieht. Er sieht wirklich, das ist der Sohn. Das ist der Messias, der versprochen ist. Und ich bin mir sicher, auch wenn die Stelle das nicht so erwähnt, und es scheint dem Evangelisten auch jetzt nicht so relevant zu sein, da theologisch zu sein, im Sinne von, hat Gott schon vorher gewirkt oder war das von 0 auf 100 ein Jünger? Es scheint aber so zu sein, dass Gott sich dieses Jüngers schon länger angenommen hat, ihn vorbereitet hat, ihn gesehen hat. Welche eine Freude, er erkennt Jesus als den Sohn Gottes. Ja, vielleicht versuchen wir es hier kurz auf uns zu übertragen. Wie ist das um uns gestellt? Ist uns bewusst, dass auch wir von Gott gewollt sind. Allein schon, dass wir die Gnade erkannt haben, was nicht selbstverständlich ist in dieser feindlich gesinnten Welt. Allein, dass wir erlebt haben, dass er uns angenommen hat, Frieden, Sündenvergebung erfahren haben. Lass uns wirklich uns von diesem Zeugnis nochmal erinnern, dass Gott uns angenommen hat, dass er uns gesucht hat, dass er uns erwählt hat, dass er einen Zweck für uns hat. Ich möchte zum letzten kommen. Denn noch etwas ist an dieser Stelle sehr interessant. In Versen 50 bis 51 sagt Jesus, also auf diese Antwort von Nathanael reagiert Jesus nun. Er sagt, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Stelle ist ein bisschen eigener, er sprach zu ihm und er spricht zu euch, es scheint doch noch mehr dabei gewesen zu sein, also nicht nur Nathanael. Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus verspricht hier zunächst, du wirst Größeres sehen als das. Ich habe diesen Punkt vom Glauben zum Sehen genannt. Wie gesagt, ich denke, was ist denn das, was Philippus hier eigentlich tat? Komm und sieh, ich will, dass du es auch siehst. Es ist etwas, was nicht nur so eine Art Gemeinschaftsgründend für diese beiden Männer war. Die haben eine Hoffnung geteilt. Lass uns das zusammen erleben. Ich möchte dir das auch zeigen. Sondern hier ist jetzt Jesus dran. Er sagt, jetzt glaubst du. Aber ich werde dir noch mehr zeigen. Komm und sieh. Ja, er verheißt was Größeres. Ihr werdet noch mehr sehen. Und das finde ich irgendwie... ja, wunderschön. Häufig ist das so, ich weiß nicht, ob ihr solche Dinge kennt, wie mit unseren Augen sind wir häufig in dieser Welt. Wir müssen etwas gern schauen oder hast du schon den Film gesehen, hast du schon diese Technik gesehen, hast du schon, also bei mir in der Beruf zum Beispiel, hast du schon gesehen, wie der programmiert oder was da für Techniken gibt. Und dann ein paar Mal in der Woche gehe ich auf das Portal und lese da, was für neue Updates da sind. Man will immer sehen. Aber hier ist Vertrau auf Jesus und ich will dir noch mehr zeigen. Und das ist etwas, was Bestand hat. Das ist nicht etwas, was alle zwei Monate sich ändert und man wieder verzweifelt. Das ist schön hier. Jesus sagt, du wirst Größeres sehen als das. Es ist ein Prinzip, das wir hier lernen sollen. Ich denke, sicherlich geht es darum, was die Jünger selbst jetzt erleben werden mit der Tat vielleicht, die auch Jesus vollbringt, dass tatsächlich er in Menschenform, also der Menschgewordene, da ist und sich über Menschen erbarmt, die Menschen zum Glauben führt, für sie wirklich das Heil vollbringt. Das ist etwas Großes, ja. Aber es ist noch mehr gemeint. Wir sehen das eben auch in diesem letzten Vers, 51. Vielleicht zuerst mal diesen Vers zu erklären. Es war sicherlich dem Nathanael klar, aufgrund dieser Stelle ist auch zu vermuten, dass er im Alten Testament gut bewandert war. Hier, diese Stelle hat so große Parallelen zu 1. Mose 28, 12. Da heißt es, und er träumte. Also da geht es um Jakob, der einen Traum hatte. Und da heißt es, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und die Spitzen berührten den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Also dieses hinauf und das sehr ähnliches. Und dann schaut man, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach. Also da ist der Herr über der Leiter. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters, Abraham, und der Gott Israels. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft. Also das, was da geschah, das war, also was ist denn das? Ja. Abraham hatte einen Bund und hier offenbart sich Gott Jakob. Und er sagt, ich bin auch dir wohlgesinnt. Und diese Leiter scheint irgendwie eine Verbindung zu sein. Doch hier ist Gott noch irgendwie so entfernt. Er steht darauf. Er ist da. Und die Verheißung, die hier ist, das Land soll dir und deinen Nachkommen gehören, ist auch noch klein. Aber schaut, was Jesus sagt. Schaut, sagt, und das ist interessant, während Nathanael sagt, du bist der Sohn Gottes, der König, worüber man auch eigentlich deuten sollte, was das bedeutet, ist sehr, sehr wichtig, was er erkennt. Aber schaut, was Jesus eigentlich im letzten Vers sagt. Er spricht von sich plötzlich als den Sohn des Menschen. Also während Gott noch so fern ist, sagt er jetzt, ich bin da. Und diese Gnade, die vielleicht Jakob widerfahren war, ist, das Land will ich dir geben, das ist ein Segen, das ist eine Annäherung, dieser Leiter, dieser Gott, der sich offenbart. Hier ist er Mensch geworden, er ist unten. Jetzt nicht mehr darauf, darüber vielleicht würde ich deuten, sondern jetzt ist er da. Es ist eine größere Offenbarung, was wir hier sehen, die er Nathanael gibt. Und es ist auch klar zu verstehen, dass diese Engel eben dienen dem Herrn Jesus und auch Segen bringen, Rettung bringen. Und das werdet ihr sehen. Und in gewisser Weise manifestiert sich diese Gnade noch bis heute. Das, was Jesus offenbart hat. Dass wir Größeres sehen, schon während unserem Leben, dass Jesus wirkt. An mir hat er gewirkt, Gott sei Dank. An euch, liebe Geschwister. Und es ist schön, das zu sehen. Doch es geht hier auch um mehr, was Jesus hier sagen möchte. Wenn er sagt, ihr werdet Größeres sehen. Ich denke, letztendlich werden wir es erfahren, wenn wir wirklich den Herrn vom Angesicht sehen. Und ich möchte damit auch Schluss machen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2 heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, zum Beispiel diese beiden Jünger, von denen hier aufgeschrieben ist, das sind zwar Zeugen, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, nicht auf die Dinge, die wir in diesem Leben anschauen sollen. Hauptsächlich auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Lass uns von diesen beiden Zeugnissen lernen über diese beiden Männer und uns an unseren Herrn glauben und im Vertrauen, sodass wir mehr sehen eines Tages. Soweit. Gott segne.